Ein Jahr neigt sich wieder zu Ende und ich weiß nicht, wie es euch schon mal im Leben gegangen ist, aber so mit 14, 15, 16 habe ich mich gefragt, ist die Gemeinde, in die ich gegangen bin damals, und das war die Adventgemeinde Pasing, Adventgemeinde die richtige Gemeinde? Ist es mein Platz? Ich weiß nicht, ob jeder mal so eine Phase im Leben schon hatte, ob früher oder später, als sich fragt, ist das mein Platz, wo ich hingehöre? Ist das die wahre Gemeinde? Ist das meine Aufgabe, so wie wir heute hier gesehen haben, auch mit dem Plätzchen, wo der Herr uns hinstellt? Und so verschieden ist auch die Lektion halt passend, so wie es der Herr führt. Auch heute die Predigt, die wahre Gemeinde. Ist es das, was der mich hingestellt hat? Und es hat schon eine Zeit lang gedauert und habe mich gefragt, es gibt so viele verschiedene Konfessionen. Und ist das die Gemeinde, mit der ich mich identifizieren kann? Das ist mein Platz, wo ich hingehöre. Das war eine Frage, die ich damals hatte. Und als das, und der Hiob hat mir sehr geholfen, zu verstehen, bis da oben mal, so man sagt, das Zehnerl gefallen ist, Klick gemacht hat. Und dann durfte ich mich entscheiden, am 29. Juni 1985, dem Herrn Ja zu sagen, zur Taufe. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass ich heute hier stehen darf. Gott mit uns. Die wahre Gemeinde in Johannes 10 ab Vers 17, Johannes 10 ab Vers 14 bis 17, können wir betrachten. Und ihr wisst, dass ich so einen Ablauf habe und verschiedene Themen hatten, wie bleibe ich in Jesus, die Wiederkunft Jesu, der Erlösungsplan, die 1000 Jahre, den Herrn loben und preisen, und wie erhalte ich ewiges Leben, so wie jetzt heute auch die wahre Gemeinde. Und wir wollen lesen in Johannes 10, ab Vers 14. Ich bin der gute Hirte, und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt, und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Wie viele Gemeinden wird es am Ende denn geben? Und ich habe zusammenrufen, die Seinen sammeln. Warum möchte Jesus, dass seine Nachfolger zu einer Gemeinde gehören? Zu erkennen, um was es geht. Wir haben einen Missionsbefehl, steht in Matthäus 28, im letzten Kapitel, letzten Vers von Matthäus. Wenn wir ihn lesen, Matthäus Kapitel 28, ab Vers 18 Mitte, Matthäus Kapitel 28, ab Vers 18 Mitte. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und dann kommt noch eine Verheißung hinterher, wenn wir dies tun. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Aber was wichtig ist für uns zu verstehen und den Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes zu taufen und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. In dem geboten habe steckt es ja schon so mit drin. Was ist die Grundlegung eigentlich der meisten Gesetzgebungen der Welt? Was ist eigentlich in den Verfassungen der meisten Gesetzgebung der Welt verankert? Die 10 Gebote. Auch wenn es viele nicht hören wollen oder wissen wollen, aber in den meisten Ländern sind die 10 Gebote die Grundlegung der Gesetzgebung. Aber um zu verstehen, welche Gemeinde der Herr meint, können wir in Offenbarung 12, Vers 17 lesen. Offenbarung 12, Vers 17. Welche Kennzeichen hat die Gemeinde Gottes? Offenbarung 12, Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft. Welche, treffen wir es wieder, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Deutlich genug die Gebote Gottes. Und in Offenbarung 19, Vers 10 können wir sehen, was das Zeugnis Jesu haben bedeutet. Es steht da deutlich in Offenbarung 19, Vers 10. Im letzten Vers. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wie wunderbar führt der Herr es zusammen? Wenn der Geist der Weissagung das Zeugnis Jesu ist und die 10 Gebote, was fehlt denn noch? Der Glaube an Jesus. Was ist das Zeugnis Jesu? Der Geist der Weissagung. Und was passt nicht besser dazu als in Offenbarung 14, Vers 6, ein uns bekannter Abschnitt. Wenn, was dargestellt werden, drei Engel, die dreifache Engelsbotschaft. Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf Erden ansässig sind. Und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Also wem? Allen. Und deswegen haben wir einen Missionsbefehl, Matthäus 28, denn hier steht es ja, und jeder Nation, jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk. An wem liegt es, es anzunehmen? Am Vater? An anderen oder an uns, an mir? Welche Botschaft verkündigt Gottes Gemeinde? Was ist dieses Evangelium? Was ist das ewige Evangelium? Und wem wird dieses ewige Evangelium verkündigt? Der ganzen Welt. Gottes Gemeinde ist also eine weltweite Gemeinde. Und diese dreifache Engelsbotschaft, die wir hochhalten sollen, ist nicht genau das, was uns bewegt. Geschwister, ich möchte noch eins noch hier einfließen lassen zu einem selbst. Auch wenn der Alltag einen prägt und man oft etwas ruppig durch die Landschaft geht, auf dem Bau ist nicht so zärtlich geseidet das Ganze, ist oft eigentlich die Lage einer Predigt, einem selbst eine zu halten. Und genau diese Themenreihe und die wahre Gemeinde hat mich mal selbst betroffen. Ist das meine Gemeinde? Und wer in Pasing mal war und Geschwister, die auch mit dort waren, wenn man so da in so einem Bereich ist und man sich dann fragt, na, ist man da mittendrin oder nicht, kommt einem schon die Frage, ist es meine Gemeinde? Und genau diese Predigt, was ich heute halten darf, ist nicht nur etwas, was ich euch halte, sondern zuerst wem? Mir. Und wenn ich ein Problem habe, ist doch am nächsten darüber nachzudenken, wie stehe ich damit? Und nichts ist authentischer, als selbst einem eine Predigt zu halten. Und deshalb, Geschwister, ist es oft so, dass ein Prediger vorne steht und man meint so, man, heute schwingt da wieder eine Rede und im Alltag ist er doch so lustig. Aber es ist nicht oft so, dass die Predigt, die man an sich selbst hält, die authentischste ist. Und deshalb vielleicht für einen oder anderen zum Nachsehen, wenn man etwas hochhält, dem man selbst nachfolgt, etwas hochhält, dem man selbst nahe steht und sagt, das ist, was mich betrifft, was mir nahe geht, was mich zieht und dem ich nachfolgen möchte, der wahren Gemeinde. Wenn wir die dreifache Engelsbotschaft hochhalten wollen, und wir werden auch noch weiter darauf einsteigen, haben wir aber auch das Gegenstück in Galater 1, ab Vers 6 bis 10. Was ist, wenn jemand dieses Evangelium verfälscht? Kann es sein, dass über die Jahrhunderte hinweg sich so etwas einschleicht? Und ich habe in der Lektion schon berichtet, ich habe die Woche so einen Termin gehabt am Abend und da war ein Geistlicher, der dann auch noch Arzt wurde von der katholischen Kirche und der noch in die Politik gegangen ist und der in Österreich schon weit oben ansteht. Und es war schon ein sehr interessantes, tiefgängiges Gespräch später Stunde, um zu erfahren, wie wichtig doch auch im Glauben die Tradition ist. Und Tradition etwas ausmacht, um den Alltag zu überleben. Und sowas hat man schon sehr angestanden, wo ich sage, was steht vorne an? Was macht uns Adventgläubige denn aus? Was steht vorne an? Was zieht die Lokomotive? Das Wort und nicht die Tradition. Und wenn aus dem Wort heraus ein Glauben erwächst, dann sind es die wahren Gefühle. Wenn ich aber die Gefühle vorne anstelle und nur eine gefühlsbetonte Predigt halte, wo wir alle nur weinend davonlaufen oder mit beschwungen dahingehen oder voll davon schwingen und auch nachsingen die schönen Lieder. Und dann erst irgendwann der Glauben und das Wort ist nur eine Lesung. Ist es dann der richtige Weg? Sondern für uns ist doch immer noch das Wort im Mittelpunkt und das Maß aller Dinge. Und danach kommt der Glauben aus dem Wort heraus, gewachsen, es wächst heraus. Und wenn ich einen Glauben habe, der wächst, dann bleiben die Gefühle nicht aus. Dann ist es richtig. Aber hier in Galater, Kapitel 1, Abvers 6, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abgewendet zu einem anderen Evangelium, wo es dort kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Paulus der Apostel. Was ist, wenn jemand dieses Evangelium verfälscht? Er sei verflucht. Warum gebraucht die Bibel so harte Worte? Warum ist es nicht egal, was ich glaube? Warum ist es wichtig, zu erkennen, um was es geht? Oft sage ich, wenn bei manch einer Bibelstunde, hab Acht. Denn wenn du was erkennst und es nicht tust, was ist es dann? Sünde. Also wenn ich was erkenne und es nicht tue, schon schlecht. Klar werden wir uns nach unserem Gewissen geurteilt. Und ich weiß noch, wo ich mal in Simbabwe sein durfte, bei dem Leiter Bruder Farag, der war Missionsarzt in Papua-Neuguinea in den 50er, 60er Jahren, hat nur gesagt, da gab es noch sogenannte Menschenfresser. Und sie hatten damals einen Stamm entdeckt. Er hat noch nie etwas vom Wort Gottes gehört. Er hat noch nie Gelegenheit gehabt, eine Bibel zu haben. Aber sie haben sich gewundert. Sie hatten eine sehr hohe Kultur. Nach was wird denn diese Menschen gerichtet? Nach was entscheidet sich ihr Leben? Sie haben keine Gelegenheit gehabt, etwas zu hören, zu lesen. Nach was werden Menschen dann wertgeachtet? Nach ihrem? Richtig, Gewissen. Aber wenn du Gelegenheit hast, das Wort Gottes zu lesen, wenn du Gelegenheit hast, das Wort Gottes mit auseinanderzusetzen und im Alltag so richtig anstehen zu haben, sich zu entscheiden, ist es nicht ein Maß unserer Dinge dann? Ist nicht der Glaube auf dem Wort gegründet? Und aus dem Glauben kommen dann die Gefühle. Wir können nicht davonlaufen und sagen, ja, ich habe keine Gelegenheit gehabt, ich habe das Wort nicht gelesen können. Sondern wir, in unserem Breitengraden, haben das Wort. Und müssen wir uns gerade deshalb wundern, wenn Satan uns die Zeit klaut, uns die Möglichkeit klaut, und wir so beschäftigt sind, dass wir nicht mehr im Wort lesen können, wollen. Ist das ein Wunder? Damals im Mittelalter, was war? War das Wort verboten. Es durfte nur eine gewisse Schicht das Wort verstehen, lesen. Und so kam es auch diese Woche Mittwoch vor, bei diesem Besuch, wo ich da hatte und den Wirtschaft kennengelernt habe, in der Pizzeria. Und man muss schon einen gewissen Stand haben, um das Wort richtig auslegen zu können. Und ich sage, du kommst mal gerade recht. Und sage, wenn Jesus für jeden gestorben ist und auf Erden da war, dann ist auch was? Das Wort für jeden da. Und nicht nur für die eine gewisse ausgebildete Menschheit. Damals im Mittelalter war es verboten. Sie haben es nicht gehabt, sie konnten nicht lesen. Und heute, was ist heute? Heute können wir in mannigfacher Gestalt das Wort lesen. Aber haben wir noch Zeit? Drängt es uns noch? In einer Vorstandssitzung ist mir mal der Gedanke gekommen und ich habe dann gefragt, wie würde unser Gebet ausschauen, wenn auf der Straße draußen Soldaten marschieren würden? Wie würde unser Gebet in Wolfertshausen ausschauen, wenn in der Schießstraße die Soldaten aufmarschieren und wir wüssten, sie würden uns besuchen? Was wäre das dann für ein Gebet? In diesem Bericht über Christenverfolgung, Open Doors, kann jeder nachvollziehen und im Internet nachschauen, dass heute die Christenverfolgung größer ist als damals im Mittelalter. Wo ich das gehört habe, habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Aber wenn du es nachvollziehen kannst, in Nordkorea, im Sudan, vielen anderen Ländern noch, ist die Christenverfolgung momentan größer als im Mittelalter, in diesem grausamen Mittelalter. Können wir uns das vorstellen? Wenn in Nordkorea ein Papa am Freitagabend eine Andacht hält mit seiner Familie und am Sabbat Predigtdienst hat und erwischt wird, was passiert mit ihm? Bis zu 7 Jahre Arbeitslager. Wenn die Eltern oder die Familie nicht wissen, ob sie am Samstagmittag noch zusammenkommen am Sabbat und am Abend noch da ist der Papa, was wird das wohl für eine Andacht am Freitagabend sein? Geht es da auch über Hip-Hop und Wohlfühl und High-Life? Oder wird es eine Andacht sein, wo ich sage, wenn wir nicht wissen, ob wir uns das letzte Mal getroffen haben, wo zur Sache geht? Und die Kinder und die Eltern ein Gebet sprechen, sich dem Herrn weihen und übergeben. Heute, am 21. Dezember 2013. Wenn wir auf unsere Generalbotschaft gehen, Offenbarung Kapitel 14, ab Vers 7, denn was ist uns am Ende denn der Tage gesagt? Was ist unsere Aufgabe? Die dreifache Engelsbotschaft zu verkünden. Offenbarung, Kapitel 14, Vers 7. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Was beten wir an? Ist meine Arbeit zur Anbetungsstätte geworden? Ist mein Haustier zur Nummer 1 geworden? Ist mein Essen wichtiger als das Wort? Ist mein Auto, mein Geld, mein Punkt, 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 Punkt wichtiger als Gott geworden? Was ist diese Anbetung hier? Und betet den an, der Himmel und Erde und Meer und die Wasserwellen gemacht hat. Was beten wir heute an? Sind wir heute noch bereit, Gott in allen unseren Bereichen reinschauen, reinkommen, ankommen zu lassen? Oder gibt es etwas auch bei mir? Ist meine Arbeit wichtiger geworden als der Glauben? Oft ist es so, dass die Elli mich ein bisschen piekst. Und das ist gut so. Ergänzt uns da ein bisschen. Und sagen hier, was machst du da wieder? Dann sagt hier, wenn von außen jemand so drückt und sie darf das, darüber nachzudenken mal, wo stehen wir überhaupt? Was sind unsere Maßwertstäbe noch? Was ist für uns noch wichtig? Ich habe vor kurzem bei Zeit ein Büchlein bekommen mit dem Überschrift: Vor wem sollte ich mich fürchten? Das hat mich sehr bewegt. Ein Büchlein, was mir, damals haben sie nicht anders gewusst, über den Zustand der Toten, über Auferstehung. Es ist kein adventistisches Büchlein, aber ein christliches. Und mir geht es in diesem Büchlein mehr um die Geschichte dieser Familie, die bereit war, lieber Trennung, Tod und Schande auf sich zu nehmen, als vom Wort, von ihrer Überzeugung zurückzutreten. Sind wir das heute auch noch? Sind wir bereit, heute auch noch Zeugnis abzulegen? Oder muss oft unsere Überzeugung dem weichen, von meinem Stand, von meinem Namen, von meinem Ehre, von dem, wie ich dastehe? Oder sage ich nein, aber ich nicht weiß, was auf mich zukommt, Zeugnis abzulegen? Weißt du, wie oft es schwer ist, zu bekennen, Jesus ist mein Herr? Bete ich, weil ich das will, nicht weil es verpflichtet ist, vorm Essen, auch wenn andere Leute dabei sind? Wir haben eine Adventsfeier gehabt in der Firma. Ich habe die Elle gefragt, sollen wir vorm Essen beten? Hast du gesagt? Freilich, wie immer. Jedes Jahr. Aber irgendwo ist es noch zeitgemäß. Man fragt sich dann, wie gehe ich damit um? Aber gerade erst recht ist es meine Überzeugung, dem Herrn zu danken. Und ich habe euch einfließen lassen, vielleicht hat der ein oder andere von seiner Mutter her das noch gelernt. Vielleicht kennt ein oder andere noch von Kindes auf an, wo er aufgewachsen ist, weil viele Mitarbeiter von nicht-deutschen Landen kommen. Vielleicht war das noch etwas anders, dass man vor dem Essen noch fürs Brot das Essen dankt. Und manch einer hat sich vielleicht daran erinnert. Sind wir noch bereit, Zeugnis abzulegen? Aber hier etwas noch viel Wichtigeres und mehr. Was verkündet Gottes Gemeinde im Einzelnen? Was ist unsere Verkündigung? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet denen, der Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Der Zusammenhang zwischen dem, was im Himmel und für die Gläubigen und dem, was auf der Erde mit der Gemeinde passiert, ist deutlich. Im Himmel findet ein Gericht statt. Die Gemeinde auf der Erde verkündet, dass die Stunde des Gerichtes da ist und dass jeder Mensch die Verantwortung hat, sich für oder gegen das Angebot Gottes zu entscheiden. So wie wir heute in der Lektion festgestellt haben. Es gibt entweder nur die Engel, die abgefallen sind mit Satan, oder zwei Drittel der Engel, die beim Herrn geblieben sind. Gab es irgendwas zwischendrin? Sie haben lange sich entscheiden können, lange hat der Herr um jeden gerungen, aber es kam der Punkt, wo die Entscheidung gefallen ist, entweder links oder rechts. Geht es uns nicht allen so, als wir oft denken, na, momentan habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Und Satans liebste Möbelstück ist die lange Bank, die nimmt kein Ende nicht. Und wir schieben vieles auf die lange Bank, weil wir meinen, ja, heute und morgen, aber übermorgen. Und wie oft hört man, wenn man mal eine Meinungsumfrage macht, ja, wenn ich mal Rentner bin, dann habe ich Zeit dafür. Wenn man dann Rentner ist, hat man dann Zeit? Aber wie gehen wir damit um? Das Angebot Gottes zu entscheiden. Das Gericht findet im himmlischen Heiligtum, genau gesagt im Allerheiligsten statt. Die Gemeinde entdeckt und verkündigt, dass das Heiligtumdienst im Alten Testament ein Bild für das ist, was im Himmel geschieht. Wir haben es ja momentan in der Betrachtung. Der Maßstab im Gericht sind die 10 Gebote, die wir heute schon festgestellt haben. Die Gemeinde auf der Erde entdeckt, dass alle 10 Gebote für uns gültig und verbindlich sind. Ist es so noch? Wisst ihr, wie schwer es war an dem Mittwoch, wo ich mit dem geistlichen Arzt und Politiker gesprochen habe, dagegen anzustehen? Der immer wieder was wusste, dagegen zu halten, das ist Tradition und die Gläubigen und der Herr vergibt und immer wieder versucht auszuhebeln, dass man das doch nicht zu eng sehen kann mit den 10 Geboten und dass es doch so ist. Und genau was bringt er beim Sabbat? Die Auferstehung. Das ist ein Argument. Und wenn du dann anfängst und sagst, was war beim Garten Eden? War da der Sabbat? Bei der Schöpfung? Bei den 10 Geboten war der Sabbat? Bei Jesus, wann ging er in die Kirche? Am Sabbat. Und wo er dann was auferstanden ist, was haben sie gemacht? Auch am Sabbat. Und was wird auf der neuen Erde sein? Auch der Sabbat. Und sie hebeln es wieder aus. Er ist ja auferstanden. Und deshalb glauben, folgen wir ihm nach. Und Tradition ist es, dass wir dann gewöhnt zum Gepflogenheit haben am Sonntag. Du stehst wie vor einer Wand. Du kannst Beispiele bringen, Text über Text, und es wird ausgehebelt. Und deswegen, Geschwister, was ist wichtig? Die 10 Gebote. Was ist wichtig? Lernen zu stehen. Vor wem sollte ich mich fürchten? Außer der Gnade des Herrn, dass ich nicht dabei bin. Brauchen wir uns fürchten? Und wisst ihr, ich habe lange überlegt, ob ich die Leute anspreche. Und wie ich so bin, muss ich meine Nase überall reinstecken. Und habe halt dann die Leute angesprochen und ganz freudig miteinander unterhalten. Es war ein gutes Gespräch. Aber bereit zu sein, sich selbst zu fragen, bist du standfest? Sind wir noch in der Lage, heute zu stehen, wenn wir gefragt werden, was glaubst du überhaupt? Sind wir noch standfest zu stehen, wenn diese Grundwahrheiten in Frage gestellt werden? Kindestaufe, Heiligenverehrung, Maria, Sonntag. Wissen wir noch darauf zu antworten? Oder schwimmen wir so im eigenen Sumpf, im eigenen Suppentopf, dass wir sagen, na, unter uns sind wir uns ja klar. Aber wenn jemand da wäre, dann so richtig aufwiegelt und sagt, hallo, was glaubt ihr da? Können wir da noch stehen? Ich habe euch mal gezeigt und ich habe es nochmal mitgebracht, etwas von einem Werftarbeiter von Blum und Voss. Am 13. Juni 1936 wurde ein Bild aufgenommen. Und wer ist noch weiter erinnert dran, ich habe es euch mal verteilt. Ups. Da ist er mit einem Kreis dargestellt, ein Mann. Alle haben dieses hier gemacht und was hat er gemacht? Er war so dagestanden. Hat zugeschaut, wie das Schiff zu Wasser gelassen worden ist. Und warum auch immer, haben sie ein Foto gemacht von der Menge und es ist aufgefallen. Und wisst ihr, was mit dem passiert ist? Sie kamen ins Gefängnis. Nur weil er nicht den Gruß gemacht hatte. Er sagt, warum? Wegen am Stapellauf war so dagestanden. Was soll uns das zeigen? Sind wir auch bereit, wenn Hundert und Tausende alle das Gleiche tun und alle in der Gesellschaft so laufen, bereit zu sein, sagen, Herr, zeig mir deinen Weg, deinen Willen. Und wenn wir es kennen, zu sagen, nein, wir machen es nicht. Sind wir noch bereit dazu? Oder sind wir auch so eingefahren in unsere Verflogenheiten, dass wir nicht mehr auskönnen? Offenbarung 14, Vers 7. Wozu wird in der ersten Engelsbotschaft noch aufgerufen? Den Schöpfer anzubeten. Wie kann ich Gott als Schöpfer anbeten? Gott möchte also, dass wir ihn dadurch als Schöpfer anbeten, dass wir den Sabbat in seinem Sinn halten. Aber noch mehr, Gott als Schöpfer anzubeten und zu ehren, bedeutet auch, verantwortungsbewusst mit der Schöpfung umzugehen. Und das schließt einen gesunden Lebensstil mit ein. Wisst ihr, wie froh ich bin, dass Sabbat ist? Wer mich kennt, der weiß, dass ich in der Woche schon viel unterwegs bin. eine Zeit sehr knapp ist. Aber diesen Wert, sagen, es ist Sabbat, hilft mir vieles zu überleben und zu durchstehen. Wenn du im Alltag so richtig an der Front steht, so richtig gefordert wirst, ich freue mich, dass Sabbat ist. Und oft geht es mir so, auch wenn die Woche manchmal so richtig hart einen mitnimmt. Du kommst hier rein, und wie Gott es oft führt, dass ich gerade wieder rausgehen darf. Dem Herrn sei Dank. Was für ein Segen. Aufgebaut, ausgerichtet. In Bayern wird man sagen, die Wadel für dich richtet, entschuldigt. Aber geradeaus wieder zu gehen. Und ich denke, jeder weiß, was es heißt. Wenn er mal einen krummen Weg geht und man nicht so drauf ist, einem nicht so gut geht, wieder mal geradeaus gehen zu dürfen. Und ab Vers 8. Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon und mit dem Wein seiner Leidenschaft und Sucht alle Nation gedrängt hat. Welche Position nimmt Gottes Gemeinde in der Zeit des weltweiten Abfalls ein? Das ist eine bewusste Frage. Ist momentan ein Abfall in der Welt oder nicht? Läuft alles gerade? Funktioniert alles? Wie positionieren wir uns? Welche Position nehmen wir ein in der Zeit des weltweiten Abfalls? Gefallen, gefallen ist das große Babylon. Das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen gedrängt hat. Gehen wir aus dieser Welt raus, nicht aus der Gemeinde. Denn in Schatzkammer der Zeugnisse heißt es, dass bis zum Ende, auch wenn das Schiff noch so lustig ausschaut, sage ich immer, es wird Gottes Gemeinde bleiben und sein. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und sein Mahlzeichen annimmt an seiner Stirn oder an seiner Hand, so wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden von den heiligen Engeln und von dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Liebe ältere Geschwister, kennen wir noch die Zeit, wo es kein Handy gab? Wissen wir noch, 1972 die Fußballweltmeisterschaft, ich hoffe, dass sie richtig liegt, 72 übertragen worden ist, wo dann der Ton weitergelaufen ist und das Bild stehen geblieben ist und so geflackert hat manchmal. Kennen wir das alles noch? Konnten wir uns da vorstellen, dass in einer Sekunde, in zwei Sekunden, du von hier nach Australien telefonierst? Ich weiß noch die Zeit, wenn die Mitarbeiter nach Polen telefoniert hatten, da musste es noch umgesteckt werden in Polen. Telefonieren mit Stecken. Vermittlung. Weiß ich sogar noch. Wissen wir das noch damals? Und wenn heute aus Menschenhand ein Satellit da oben Millionen Navis bedienen kann, Handys bedienen kann, könnte es dann sein, dass es einen Gott gibt, der 7 bis 8 Milliarden Menschen gleichzeitig bedient? Wenn unser Spatzenhirn jetzt erlebt, wie ein Satellit Millionen Navis gleichzeitig bedient, von Menschenhand gemacht, wie ist dann Gott erst in der Lage, uns ein paar Menschen zu bedienen? Was sind 7 Milliarden Menschen? Viel und trotzdem nichts. Versteht ihr es jetzt? Damals, in den 60er Jahren, war das noch nicht vorstellbar. Wie kann das alles stimmen? Heute, wenn man Jugendlichen fragt, was sind 1 Million Handys, 1 Million Navis, ist doch gar nichts mehr. Heute macht es Klick. Und wie ist man, wenn man nicht in 2 Sekunden in Australien mit jemandem telefoniert, dann stimmt irgendwas nicht. 2 Sekunden ist sogar lang. Es muss ja gleich immer sein. Sofort. Merken wir, in welcher Zeitentwicklung wir als Mensch stehen? Kann es sein, dass Gottes Gemeinde deshalb manchmal als intolerant und sektierisch bezeichnet wird? Wie sollten Nachfolger Jesu darauf reagieren? Welche Position nimmt Gottes Gemeinde in der Zeit des weltweiten Abfalls ein? Gelten wir dann als bisschen manchmal verschroben? Ist es nicht so? Wenn wir heute wird dieser Mann geehrt, er war standfest. Damals haben sie ihn alle verpönt, verlacht, ins Gefängnis, vor Gericht. Er wurde denunziert. Hätten wir damals auch so reagiert? Und wir haben gesagt, warum sollte ich? Wäre es nicht leichter gewesen, die Pfote zu heben und sagen, no, dann habe ich meine Ruhe und mir passiert nichts und ich kann ja weiterhin helfen und missionieren und machen und tun? Oder bin ich bereit, ganz deutlich zu sagen, nein, das mache ich nicht. Wir haben dieses Jahr jemand etwas geschenkt. Erst war es ein Stuhl, dann war es eine Kaffeemaschine, mal auf dem Bau schenkt man auch mal was her. Ich bin ja vom Finanzamt gefragt worden, was haben Bücher mit einer Abbruchfirma zu tun? Dann sage ich, ist es besser, Sekt und fröhlich. Finanzamtkontrolle kommt so ein Mann und fragt mich da, was haben denn Bücher mit der Abbruchfirma zu tun? Dann habe ich ihm schon mal sagen müssen, ist es besser, Alkohol und Speck zu verteilen? Dann sagt er, müssen Sie aber eine Liste schreiben. Jedem, die es geschenkt haben, müssen Sie aufschreiben, was. So, genau, das mache ich sicher nicht. Und dann kann ich es nicht anerkennen. Und als ich dann das Buch von Bruder Hasel geholt habe, auch in der Firma gibt es so einen Schrank, wo Bücher drin sind, wo jeder sehen kann, sich fragt, was damit zu tun ist, habe ich gesagt, Okkultes, Ungereimtes, ist nicht besser, der Gesellschaft zu erzählen, um was es geht. Jeder rennt doch irgendeinem Blödsinn hinterher. Und habe ihn gefragt, wenn er Kinder hat, was sollen denn die lernen? Wollen sie, dass nur einmal Hip-Hop live hört oder wollen sie auch was Besseres hören? Wisst ihr, was rauskam? Er hat mal 50% der Bücher gelassen, anerkannt. Steuerberater sagt, gibt's nicht. Ich sage, doch. Ja, zugehört der Steuerberater. Leben mit Gott. Bereit zu sein, zu stehen. Und so musste ich auch dem, dem wir es geschenkt haben, merken, es war erst ein kleiner Finger. Und irgendwann wollte er zu viel. Und sie merken eigentlich, was machst du, Gerhard? Sind wir heute noch bereit zu sagen, nein? Wenn es an die Grenzen geht, zu sagen, nein, Herr, dein Wille geschieht. Wenn der Herr uns es zeigt, zu sagen, ich stehe. Wir haben dann intern gesagt, nicht mehr. Wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Bewusst zu machen. Du läufst im Alltag so hin und schenkst jemand was. Erst wenn du eine Kleinigkeit sagst, okay, kein Problem. Man auf der Baustelle mal essen oder mal dies und jenes. Aber wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Und wisst ihr, wie wichtig ist es, gemeinschaftlich sich gegenseitig mal zu ermahnen, zu sagen, hast du das überhaupt noch, kennst du das überhaupt noch? Weißt du, worauf es geht? Wie oft, wenn man über das Ziel darüber hinausschießt, sich gegenseitig zu helfen, zu sagen, du, pass auf, was du machst. Sind wir nicht eine Familie, eine Gemeinde? Welche Kennzeichen für Gottes Gemeinde kennen wir? Offenbarung 14, Vers 12. Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Da steht nicht dort ein Verlieren oder Lassen, sondern was steht dort? Den Glauben bewahren. Sind wir noch bereit, den Glauben heute zu bewahren? In der wahren Gemeinde. Was zeichnet die wahre Gemeinde aus? Wohlfühl-Churches? High Life, Kanzeltausch, Akzeptanz und Toleranz? Oder was zeichnet die wahre Gemeinde aus? Und dieser Satz hat mich geprägt. Vor wem sollte ich mich fürchten? Außer vor Gnade des Herrn, dass ich angenommen bin. Wie stand Jesus zum Gesetz Gottes? Matthäus Kapitel 5. Ab Vers 17. Dieser Text ist an dem Mittwochabend auch gefallen. Ich bin gekommen, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Weil was wurde in den letzten Jahrhunderten alles über den Haufen geschoben und verändert, nur um Macht und Reichtums willen? Matthäus Kapitel 5, Abvers 17: Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ist es so? Wieso versucht der Mensch immer, das Fahrrad neu zu erfinden? Wieso versucht der Mensch immer wieder was neu, die Erfahrungen, das Leben zu machen? Hat nicht der Saulus zum Paulus schon genug erlebt? Damals der Saulus, was für ein Strawuzzi war er? Wie hat er den Christen nachgestellt? Und durch ein Schlüsselerlebnis, und würden wir viel öfters ein Schlüsselerlebnis haben, wurde Saulus zum Paulus. Und hätten wir den Paulus nicht, wie viele Texte und Auslegungen hätten wir nicht in der Schrift? Dem Herrn sei Dank für diesen Saulus zum Paulus. Und hätten wir es nicht heute genauso nötig? Der eine braucht ein Schlüsselerlebnis, der andere braucht ein kontinuierliches Wachstum, der andere braucht ein bisschen zärtlich, ich brauche es ein bisschen fester. Aber brauchen nicht alle ein Erlebnis, um zu wissen, wo wir hingehören? So stand Jesus zum Gesetz. Es ist nicht aufgelöst, sondern wenn er kam, hat sich was? So schön ist es in der Lektion. Die Frühlingsfeste, die Frühjahrsfeste durch Jesus kommen, sind erfüllt, nicht aufgelöst. Und so deuten auch der Rest dieser Geschichte vom Heiligtumslehre genau auf sein zweites Wiederkommen. Und es wird sich genauso erfüllen wie der erste Teil. Ist das nicht eine Verheißung? Ist nicht was Wunderbares, was wir momentan in der Betrachtung und Lektion studieren, die Heiligtumslehre? Dem Herrn sei Dank dafür. In Matthäus 24, ab Vers 29, was hat er zu seiner Wiederkunft gesagt? Matthäus 24, ab Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond uns seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden den Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Wollen wir das erleben? Würden wir uns viel mehr zu Gemüte führen, was vor uns steht, positiv und nicht uns Angst machen lassen von dem Gegenspieler, dass wir vergehen und sonstiges. Sondern wenn wir Heilsgewissheit haben dürfen, weil wir genauso gerade in Jesus Christus gegründet bin, an die Wiederkunft glaube, den Erlösungsplan kenne, die 1000 Jahre, den Herrn loben und preisen kann dadurch, brauchen wir dann Angst haben vor dem, was vor uns steht? Wenn du oft die Geschichten der Verfolgten anschaust, und hier ist eine dieser Geschichten von einer Frau in Flandern, von einer Familie in Flandern, möge Gott diese wahre und erschütternde Erzählung dazu gebrauchen, seine Kinder heute daran zu erinnern, was ein Christenleben bedeuten kann und fest und entschieden in der Antwort auf die Frage sein, vor wem sollte ich mich fürchten? Heute. Eine wahre Geschichte. Ich habe euch genügend Bücher mitgebracht und wer es will, am Ausgang draußen werde ich dann stehen und jedem eins geben zum persönlichen Gebrauch. Mich hat es nicht mehr losgelassen. Vor wem sollte ich mich fürchten? Die Zeit ist vorangeschritten, es gäbe noch viel zu sagen, besonders über die Merkmale von Laodicea. ein sehr geschmackiges Thema in Offenbarung 3, 14, 21 bis 22, 14 bis 22. Denn welche Merkmale haben wir und welchen Rat gibt uns Jesus dieser Gemeinde? Sind wir Laodicea? Sind wir uns bewusst, was geschieht mit denen, die diesen Rat nicht annehmen und möchtest du Mitglied der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten werden und sein, um mitzuarbeiten bei allen menschlichen Fehlern auf Jesus zu schauen? Eine persönliche Frage. Bin ich heute noch bereit, aus dem Wissen heraus, dass wir als Endgemeinde Laodicea sind, um mitzuarbeiten, da wo uns Gott hinstellt? Und das Lied bei den Kindern hat es deutlich genug ausgesagt. Unser Sein, unser Wissen, unser Können für den Herrn einzusetzen. Wir müssen nicht wissen, was morgen ist. Wir müssen nicht wissen, was vor uns steht. Aber wenn es ungewiss ist, wenn wir bereit sind zu gehen, die Türen gehen auf, dann gehen wir, ob wir eine Klatsche kriegen oder nicht. Bist du und ich heute noch bereit, eine Erfahrung zu machen? Sind wir heute noch bereit, eine Erfahrung zu machen? Oder müssen wir alles selbst regeln und in die Hand nehmen? Lasst uns es annehmen, in der Gewahren, der wahren Gemeinde zu stehen, lernen zu stehen, lernen unsere Aufgabe wahrzunehmen, um nicht die Nadel im Heuhaufen zu suchen, was wir Probleme und Schwierigkeiten miteinander haben, sondern auf das schauen, was wichtig ist. Ihr kennt meinen Ausspruch, zielorientiertes Leben. Nicht um den Geldbeutel zu füllen, sondern haben wir als Gemeinde Wolfratshausen noch das gemeinsame Ziel, den gemeinsamen Wunsch, uns auf der neuen Erde wiederzusehen? Haben wir als Adventisten noch das gemeinsame Interesse, uns auf der neuen Erde wiederzusehen? Was kratzt uns dann manch eines Problem im Alltag? Verzeiht, wenn ich euch auf die Füße gestiegen bin und oft auch sehr weh getan habe. Sind wir heute noch bereit, sich gegenseitig um Verzeihung zu bitten? Jetzt kommt ja so eine angebliche lustige Zeit, die Adventszeit, in der wir stecken, weltlich gesehen. Ich halte nicht viel zu viel davon. Wenn die Medien nicht so mitmachen würden, wäre das ganz normale Ablauf. Aber vielleicht hat man mal Zeit, darüber nachzudenken, wo stehen wir überhaupt? Was ist deine und meine Aufgabe? Für was setze ich mein Geld, meine Zeit, mein Wissen, meine Jugend, mein Alter, mein Können denn ein? Sind wir noch bereit, auch wenn es unangenehm, darüber nachzudenken? Oder nimmt uns der Alltag so in Anspruch, dass ich froh bin, nicht darüber nachdenken zu müssen, denn ich habe gar keine Zeit mehr zum Denken? Und Geschwister, als Gemeinde Wolfratshausen zielorientiert zu leben, wie einen hohen Anspruch für 2014. Haben wir das Ziel noch, in Stamberg eine Gemeinde zu gründen? Wo SDA draufsteht, auch SDA drin ist? Haben wir noch das Ziel, ein Schneeballprinzip, das, was der Herr uns schenkt, auch für ihn zu verwenden? Haben wir für 2014 auch den Vorsatz, unsere Zeit, unser Können für ihn einzusetzen? Sind wir noch bereit, auch in Schmach und Schande voranzugehen unter dem Motto, was man sich manchmal setzt, never give up, nie aufzugeben, im Glauben zu wachsen, vom Herrn sich verändern zu lassen, in Demut bereit zu sein, zu dienen. Auch wenn man eine Aufgabe nicht bekommen hat in der Gemeindewahl, auch wenn die Gemeindewahl nicht so sein sollte, wie man sich ein oder andere vorstellt, trotzdem bereit zu sein, hier in Wolfratshausen zu dienen. Auch wenn der Alltag nicht so ist, wie es sein sollte, auch wenn der Ehepartner nicht so ist, wie man sich wünscht, ihn zu haben oder erzogen zu haben, wunderbar, trotzdem zu bestehen und nicht loszulassen. Unsere Kinder und auch ihre Eltern uns gegenseitig zu verzeihen und 2014 zu sagen, wir wollen aufs Neue miteinander voranzugehen. Wollen wir alle, die wir hier sitzen und die wir kennen, nicht gemeinsam auf der neuen Erde das Freudenfest, Laubhüttenfest feiern, den Herrn loben und preisen, singen? Wollen wir einen dahinter lassen? Der ist ja mit uns. Unsere Aufgabe, gemeinsam voranzugehen. Gott mit uns. Auf ein neues, dem weltlichen Jahr 2014. Amen.